Ich lese aus dem Wort Gottes und bitte euch dafür aufzustehen. Paulus schreibt in Römer 8: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Ich bete. Lieber Herr, wenn wir jetzt die Predigt hören, sprich du uns an, zeige du uns, was dran ist in unserem Leben und schenk du uns dazu Gelingen. Darum bitten wir dich. Amen.
Ja, guten Morgen von mir. Mein Name ist Hans-Jürgen Untheutsch. Ich gehöre zur Gemeindeleitung hier in der FEG Hannstedt. In 30 Jahren ist mir das jetzt das zweite Mal passiert, dass ein Pastor mich morgens anruft und sagt, oh, ich glaube, ich kann heute Morgen nicht predigen, weil der eine hatte einen Magen-Darm-Infekt vor 20 Jahren ungefähr. Und heute Morgen rief Jonathan Blöcher, unser Gemeindepastor, an und sagte, wir haben Besuch von meinen, ich sage jetzt mal Schwiegereltern, um das zu verkürzen, und die haben gestern Abend mitgeteilt bekommen, dass deren Schwester einen Corona-Infekt sozusagen hat, nachgewiesen hat. Sie sind also Infizierte zweiten Grades oder ersten Grades und das wussten sie eben bis gestern Abend nicht und haben gestern Abend diese Mitteilung bekommen und deswegen ist unser Gemeindepastor, weil sie bei denen zu Hause waren, zu Besuch eben, ist jetzt sozusagen auch theoretisch infiziert und deswegen heute Morgen natürlich besser nicht hier. Ja, konntet ihr nachvollziehen? Also er ist noch nicht infiziert, aber nicht nachgewiesen, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht 50-50 und das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn er hier steht und das weiter verbreitet. Also schöne Grüße, ganz herzliche Grüße von Jonathan Blöcher, unserem Gemeindepastor, der ab morgen im Urlaub ist. Insofern hat er jetzt eine gute Zeit, seine Quarantäne einzuhalten, wenn es denn tatsächlich so weit käme. Das ist ja noch gar nicht sicher. Also ja, das ist jetzt wirklich eine Vorsichtsmaßnahme und insofern ja, müsst ihr heute Morgen die Predigt von mir ertragen. Also ich halte heute Morgen die Predigt. Ich halte sie in der Hand und ich werde sie verlesen. Ich habe sie mir durchgelesen, aber ist natürlich nicht so schön, als wenn man dann auch Formulierungen vielleicht anders gewählt hätte, vielleicht inhaltlich auch was anders gesagt hätte. Aber da müsst ihr jetzt mit leben, dass es so rüberkommt. Also nicht, dass ihr denkt, er hätte keine Lust. Mein Vater und meine Eltern haben vor einem Jahr ungefähr noch zusammen bei uns in der Wohnung dann ein bisschen Hauswirtschaft, ein bisschen gewurstelt. Und meine Mutter sagte, mein Vater soll staubsaugen und er machte einfach nichts. Und dann hat sie gesagt, warum machst du das denn jetzt nicht? Du musst doch jetzt nur staubsaugen. Warum machst du das jetzt nicht? Und dann sagt er, keinen Bock. Und das mit 93 fand ich schon ganz gut. Also bei Jonathan ist es wirklich nicht so, dass er keinen Bock hat, sondern es geht einfach sinnvollerweise heute Morgen nicht. Okay, zurück zur Predigt oder zur Predigt. Hoffnung für diese Welt, das ist das Thema. Der letzte Sonntag hatte ja auch schon etwas mit der Schöpfung zu tun und jetzt geht es eben um Hoffnung für diese Welt. Jonathan Martin hat die Texte gelesen und ich denke, dass wir damit gut etwas anfangen können. In vielen Predigten geht es um unser christliches Leben, unser Gespräch mit Gott, unser Engagement in der christlichen Gemeinde. Heute ist das anders. Heute möchte ich mit dir reden über das ganz normale Leben, über den Teil deines Lebens, der bei allen gleich ist, ob du Christ bist oder nicht. Jeder Mensch hat Verantwortung für andere Menschen, für Kinder, für Eltern, für den Partner. Wir kümmern uns um andere Menschen oder zumindest sollten wir es tun. Jeder Mensch hat Verantwortung für sich selbst und sein Leben. Ich habe Verantwortung für meine Gesundheit, für meinen Haushalt, meine Beziehungen und meine Konflikte vielleicht. Die meisten Menschen haben noch weitere Aufgaben, die uns fast jeden Tag beschäftigen. Wer berufstätig ist, hat berufliche Aufgaben. Auch Wer nicht berufstätig ist, hat Aufgaben im Ehrenamt, im Verein, in einer Initiative, in der Nachbarschaft. Wie gehen wir an diese Verantwortung für Menschen und diese Aufgaben ran? Wie leben wir unser ganz normales Leben? Die meisten Menschen bemühen sich, dieser Verantwortung nachzukommen und die Aufgaben gut zu erledigen. Aber ich erlebe auch viele Menschen, die resigniert sind. Gerade bei älteren Menschen. Sie haben viel erlebt, sie wissen, dass es überall menschelt, dass es nie so einfach ist, wie man denkt, dass gut gemeinte Versuche oft trotzdem scheitern. Und sie kommen zur Überzeugung, es bringt doch alles nichts. Es ändert sich ja doch nichts. Und sie ziehen dann den Schluss, ich kümmere mich nicht mehr um andere, ich konzentriere mich auf mich selbst, darauf, dass es mir gut geht. Viele Resignierte gehen dann trotzdem weiter zur Arbeit. Sie kündigen nicht, man muss ja Geld verdienen, aber innerlich haben sie vielleicht gekündigt. Sie machen ihre Arbeit nur aus Pflicht und aus Notwendigkeit. Aber alle Extraaufgaben, Ehrenämter, die werden gestrichen. Ich kümmere mich um mich selbst, sollen sich die anderen doch um sich kümmern. Oder das ist jetzt ein Einschub von mir, wie mein Chef manchmal sagt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ein Beispiel war mein ehemaliger Vermieter. Als wir in die Wohnung einzogen, sagte er, ich habe einen Anhänger. Wenn ihr den mal braucht, fragt gerne, ich verleihe ihn. Einmal bekamen wir ihn auch. Aber als wir nach einem Jahr später fragten, sagte er, ich verleihe den Anhänger nicht mehr. Ich sehe nicht ein, dass ich die Reparaturen und die Versicherung bezahle, aber andere ihn benutzen. Ich behalte den jetzt für mich. Das ist Resignation. Ich erlebe aber auch bei vielen Menschen das Gegenteil, nämlich Aktivismus. Viele, gerade jüngere Menschen, wollen etwas verändern, die Welt gerechter machen, die Welt vor der Zerstörung schützen. In den Medien werden sie oft Aktivisten genannt. Ihre Motivation ist total gut, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Aber bei manchen Aktivisten sehe ich eine Überheblichkeit. Jetzt kommen wir. Wir wissen es besser. Besser als alle anderen. Wir machen es besser als die, die vorher da waren. Ältere Menschen wissen, es ist schon schwer genug, was zu verändern. Aber es ist richtig schwer, etwas so zu verändern, dass es wirklich besser und gerechter ist als vorher. Und gleichzeitig sehe ich bei einigen Aktivisten den Mut der Verzweiflung. Wenn wir jetzt nicht sofort unser Handeln ändern, dann geht die Demokratie zugrunde oder eben auch das Klima. Ja, Aktivismus kann ganz schnell umschlagen in Resignation. Wahrscheinlich waren viele Resignierte früher Aktivisten. Soweit meine Beobachtung. Und jetzt meine Frage, was hilft uns, unsere Aufgabe und unsere Verantwortung wahrzunehmen, und zwar nicht resigniert, nicht hoffnungslos, aber auch nicht überheblich und nicht mit dem Mut der Verzweiflung? Woher kommen Hoffnung und Motivation mit Demut für unser ganzes normales Leben? Viele Aktivisten sagen, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Ja, die Erkenntnisse der Wissenschaft drängen uns zum Handeln, das stimmt. Wir müssen mehr tun für den Schutz des Klimas. Die Wissenschaft motiviert und drängt uns, aber die Wissenschaft kann uns nur wenig Hoffnung geben. Der aktuelle Stand der Wissenschaft sagt, unsere Sonne ist ungefähr 5 Milliarden Jahre alt. Die Sonne wird noch viele Jahre weiterlaufen, aber in 5 Milliarden Jahren wird sie viel zu heiß werden und die Erde verbrennen. Die ganze Erde wird zu einem Lavaklumpen werden. Und danach wird die Sonne ausgehen. Selbst wenn wir Menschen einen Weg finden würden, auf einem anderen Stern weiterzuleben, irgendwann wird das ganze Universum sterben, in sich zusammenstürzen. Das finde ich ziemlich hoffnungslos. Der Tod wird siegen, das Ende kommt in jedem Fall, so oder so. Wir können nur schauen, dass wir das Ende nicht noch weiter beschleunigen. Bekommen wir Hoffnung, Demut und Motivation für unser ganz normales Leben? Ich bin überzeugt, der christliche Glaube gibt uns all das und vieles mehr. Der christliche Glaube will dir und mir eine Grundlage geben, die Hoffnung schenkt, die uns demütig macht und gleichzeitig motiviert zum Leben in dieser Welt. In unserem Predigttext wurde gesagt, Gott ist nicht nur der Schöpfer und Erhalter, er ist der Erlöser der Schöpfung. Jesus ist gestorben und auferstanden von den Toten, er hat neues Leben bekommen Wer zu Jesus kommt, der bekommt schon jetzt neues Leben. Aber nicht nur das. Wie Jesus auferstanden ist, so wird Gott einmal die ganze Schöpfung neu machen, ihr neues Leben geben. Ja, die ganze Welt ist vergänglich und der Vergänglichkeit unterworfen, aber Gott wird sie davon befreien. Der christliche Glaube sagt, es gibt Hoffnung für diese Welt. Nicht nur Hoffnung für unsere Seelen, für uns als Einzelpersonen, es gibt Hoffnung für die ganze Schöpfung. Und wer das glaubt, der hat Hoffnung. Wir gehen nicht aufs Ende der Welt zu, sondern auf die Vollendung der Welt. Der Tod wird verschlungen in den Sieg, so sagt Paulus. Das gibt Hoffnung, oder? Wer das glaubt, wird aber auch demütig. Denn nicht wir bringen die Erlösung oder die Lösung, nicht wir sind die Erlöser der Welt, sondern Gott ist der Erlöser. Und wer das glaubt, der wird motiviert für das Leben in dieser Welt. Denn Gott hat die ganze Schöpfung, dass Gott die ganze Schöpfung befreien will und auferstehen lassen will, das zeigt doch, dass diese Welt wichtig ist. Sie ist nicht nur ein Wegwerfprodukt wie das Butterbrotpapier, sie ist Gottes Kunstwerk, das er trotz aller Zerstörung wiederherstellt. Deshalb schreibt Paulus am Ende diesen ganz wichtigen Satz: Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, das ist nicht vergeblich. Wir sollen nicht denken, okay, Gott wird einmal alles neu machen, also warten wir ab, bis es soweit ist. Igeln wir uns ein und warten. Nein, Paulus sagt, engagiert euch, setzt euch ein für die Sache des Herrn. Das bezieht sich zum einen auf die Gemeindearbeit. Jesus, der Herr, ist der Erlöser, der Menschen frei macht, damit sie aufblühen in Gottes Nähe. Wir sollen einander und anderen Menschen helfen, dieses neue Leben in Jesus zu entdecken und darin zu wachsen. Aber die Sache des Herrn ist nicht nur die Gemeindearbeit. Denn Jesus, der Herr, ist auch der Schöpfer und der Erhalter dieser Welt. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 17, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Unser ganzes Leben soll ein Teilnehmen an Gottes Werk sein. Und als Schöpfer hat er uns den Auftrag gegeben, bebaut, bewirtschaftet diese Welt und bewahrt diese Welt. So steht es in 1. Mose 2, Vers 15. Das gilt bis heute. Und am Anfang sagt Gott den Menschen, unterwerft euch die Erde, herrscht über die Tiere. Das klingt relativ brutal und einige haben das so ausgelegt. Aha, Gott hat uns die Welt gegeben, wir dürfen jetzt machen, was uns gefällt. Aber das stimmt natürlich nicht. Gemeint ist, regiert diese Welt gut und weise. Und das bedeutet, wir sollen sie bebauen, bewirtschaften und bewahren. Denn die Welt ist nicht unser Eigentum, sie gehört weiterhin Gott. Ihr kennt vielleicht die Plakate. Die Welt gehört uns nicht, nur von den Kindern geliehen. Also die Welt gehört uns nicht, sie ist nur von unseren Kindern geliehen. Da steckt viel Wahrheit drin. Aber noch besser wäre es zu sagen, die Welt gehört nicht uns, sondern Gott und er wacht über seiner Welt. Gott hat uns die Welt anvertraut, dass wir sie gut regieren, dass wir sie nutzen und gestalten, aber sie bewahren. Das ist das Werk des Herrn, an dem du teilnehmen sollst. Jesus hat es noch einmal anders zusammengefasst im Liebesgebot. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen, hilf ihnen, tue Gutes. Lass das viele Gute, das Gott uns in seiner Welt gibt, auch bei ihnen ankommen. Das ist das Werk des Herrn, an dem wir mit unserem ganzen Leben teilnehmen sollen. Die Welt bebauen und bewahren, die Mitmenschen lieben. Kann das eine Überschrift sein für deine Verantwortung, für deine Familie, dass du dich um Menschen kümmerst? Natürlich, absolut. Wenn du Kinder aufziehst, Eltern pflegst, dann bebaust du und bewahrst du Menschenleben aus Liebe. Übernimm diese Verantwortung hoffnungsvoll, demütig und motiviert. Kann das Bebauen, Bewahren und Lieben auch eine Überschrift für deinen Beruf oder dein Ehrenamt sein? Ich würde mal wagen zu sagen, ja, ganz viel passt in deinem Beruf dazu. Wenn du in einem medizinischen oder sozialen Bereich tätig bist oder beruflich oder ehrenamtlich, dann kümmerst du dich um andere Menschen. Bei allem, was auch schief läuft, deine Aufgabe ist gelebte Nächstenliebe, Menschenleben bewahren. Und wenn du in einer Firma Produkte herstellst, dann bebaust und bewirtschaftest du diese Welt, hoffentlich in einer Weise, die auch die Welt bewahrt. Hoffentlich stellt ihr gute Produkte, die euren Kunden helfen, ihnen das Leben erleichtern und verschönern her. Produkte herstellen kann eine Form von Liebe sein. Wenn du Landwirt oder Forstwirt bist, in Behörden oder Verwaltung arbeitest, dann arbeitest du daran, dass diese Welt sinnvoll und geregelt bebaut und bewahrt wird. Im Bauamt auf jeden Fall, aber auch in anderen Verwaltungsgremien. Wenn du dich für die Bewahrung der Schöpfung engagierst, das ist gut. In all diesen Aufgaben kannst du am Werk des Herrn teilnehmen. Tu deine Arbeit nicht nur für deinen Chef oder deine Chefin. Dein wahrer Arbeitgeber ist Gott, der Schöpfer. Dein Chef ist sozusagen ein Subunternehmer Gottes, hoffentlich ein guter Subunternehmer. Natürlich wissen wir alle, dass überall Dinge auch nicht gut laufen. Versuche, Dinge zu verbessern, so wie du es kannst. Das ist deine Aufgabe. Versuche du, diese Dinge zu verbessern. Nicht besserwisserisch, nicht überheblich, sondern eben auch mit ganz viel Demut. Es ist sicher so, dass manchmal ein Wechsel dran ist, wenn du merkst, es passt nicht, wie wir arbeiten oder was ich arbeite und was wir bewirken. Aber hab die Hoffnung auch für deinen Beruf und für deine Aufgaben. Paulus sagt hier, unser Mitarbeiten an Gottes Werk ist nicht vergeblich. Warum sagt Paulus das? Weil es oft so aussieht, als wäre es vergeblich. Die Resignierten leben in dem Glauben, es ist alles vergeblich, alles vergebliche Liebesmüh, was ich für andere tue. Die Aktivisten engagieren sich, aber sie haben auch Angst davor, dass es vergeblich sein könnte. Und wer an Jesus glaubt, der darf wissen, das, was ich tue, ist nicht vergeblich. Warum? Es hat damit zu tun, dass Gott diese Schöpfung neu macht. Und alles Gute, was wir tun, wird irgendwie Platz in Gottes neuer Schöpfung haben. An anderer Stelle wird die neue Schöpfung mit einer wunderbaren Stadt verglichen. Und es wird gesagt, die Schätze der Erde werden in diese Stadt reingebracht werden. Wenn du bisher nicht an Jesus glaubst, dann lade ich dich ein. Setz dich mit Jesus auseinander. Er gibt uns ein Fundament für unser Leben. Und wenn du an Jesus glaubst, dann will ich dich aufrufen, sieh dein Leben in dieser Welt nicht nur als bloße Notwendigkeit an. Gott ist am Werk. Er lädt dich ein, mit deiner Arbeit in seinem Werk teilzunehmen, an seinem Werk teilzunehmen. Da steht in 1. Korinther 5, Vers 54, vielleicht machst du das Bild mal an. Es ist wichtig und nicht vergeblich. Genau. Lebe an deinem Arbeitsplatz in seinem Namen, mit ihm und für ihn. Trage mit deiner Arbeit dazu bei, dass diese Welt gut bebaut und bewahrt wird, dass Menschen geholfen wird. Denn es gibt Hoffnung für diese Welt, jetzt schon und in Ewigkeit. Amen.
Wir lassen das jetzt ein wenig sacken und hören ein Instrumentalstück. Und danach gibt es ein Lied. Und zwischen diesen beiden Stücken bitte ich noch zwei Personen und Hans-Jürgen an die Mikrofone zu kommen und wir werden einen Fürbitteteil halten. Thank you.
bitten dich, dass du uns segnest für diese neue Woche. Und so geh du mit uns, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns in dieser neuen Woche gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns deinen Frieden, der höher ist als unser Denken und unsere Vorstellung. Bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, Herr Jesus. Amen.